In unserer heutigen Folge geht es um Mähdrescher-Erotik.
Und um einen Marktplatz für nervige Quietschetiere. Und jetzt geht's los.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Wuhu, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Erzähl mir was Gutes. Markus Barth hat seinen unverschämt langen Urlaub endlich beendet und wir können sagen, hier ist Folge 24 mit dem großartigen Comedian, Autoren, Dauerurlaubmacher und sehr vermisst worden Werder oder wie auch immer es heißen mag, Markus Barth.
Und warum habe ich den Urlaub beendet? Doch nur, weil ich deinen Start, wuhu, vermisst habe. Das wollte ich sagen. Hallo, liebe Susan Link. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein. Das ist wirklich, also sage ich jetzt mal ganz offen, das Beste am nicht mehr im Urlaub sein, einfach mal wieder mit dir zu plaudern.
Oh,
gebe ich offen zu. Es ist
das
so.
Das ist aber wirklich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Vielen Dank.
Weil du weißt ja, wie es ist. Also ich war jetzt 2,5 Wochen in Urlaub, wer es nicht mitgekriegt hat. So, und dann kommst du wieder. Und dann kriegst du irgendwie schon von deinem Steuerberater, Markus, wo sind denn die Belege? Und ich denke mir nur, jetzt lass mich doch einmal kurz auspacken. und dann will ja jeder immer sofort wieder irgendwas von dir. Und ich muss dann echt, an solchen Tagen muss ich extrem aufpassen, dass ich nicht einfach sofort wieder das Wohnmobil packe und irgendwo hinfahre, weil ich mir denke, wisst ihr was, ihr könnt mich alle, ich habe überhaupt keinen Bock, ich fahre einfach weiter.
Hast du auch diese miesen Poststapel, die, es kommt ja, eigentlich kommt ja kaum noch schöne Post, ne, weil ja kaum noch irgendwelche schönen Postkarten oder so. Ja. So, du weißt also, was da auf dem Tisch liegt, ist zu 2/3 Werbung, ein Knöllchen oder eben Post von der Krankenkasse. Und es ist einfach so, man denkt so, ich möchte das nicht.
Ja, wobei es ist ja mittlerweile so, dass selbst die langweilige und schreckliche Post mittlerweile per E-Mail kommt, damit man sie auch im Urlaub schon lesen kann. Ich kriege ja nur noch irgendwie Werbung von Jacques Weindepot oder sowas. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch per Post kommt. Alles andere ist mittlerweile auch online. Aber egal, ich bin wieder hier und es war wunderschön. Und wer mir gefolgt ist, hat ja vielleicht auch gesehen, ich war in Italien und in Slowenien und es war ein einziges Träumchen.
Ach, ich hasse dich, aber ich gönne es dir. Ja, aber es ist ja wirklich so, dass ich war im Urlaub, ist ja quasi schon, erzähl mir was Gutes, ne? Weil die meisten von uns ringen ja um Entscheidungen, wo fahre ich hin, wo kann ich noch, wo darf ich schon nicht mehr, habe ich 3G oder doch 5G empfangen, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein totales Chaos.
Und deswegen, es ist ein totales Chaos, ja.
Wir freuen uns, dass du es schön hattest.
Ich bin ja selber echt ein bisschen möppelig in diesen Urlaub gefahren, weil wir wollten ja eigentlich nach Katalonien und Spanien und so und haben das ja abgesagt wegen Hochrisikogebiet und so weiter und haben ja dann wirklich so ein bisschen geguckt, wo kann man denn überhaupt noch hin, ohne sich und andere Menschen irgendwie zu gefährden und so, und dann kam eben Italien und Slowenien dabei raus und ich bin aber wirklich so ein bisschen, ich will aber nach Spanien, so bin ich in Urlaub gefahren. So, ich war auch dachte, Markus,
bockig
auf wen,
mit verschränkten
auf, ja, wirklich,
Armen.
Auf wen bist du jetzt eigentlich bockig? Also wer kann denn bitte was dazu so richtig? Wie so ein Vierjähriger bin ich in Urlaub gefahren. Naja, und dann war es aber trotzdem sehr schön. Insofern alles bestens. Und ich habe mich auch total gefreut, weil wir haben auch während des Urlaubs habe ich tolles Feedback bekommen von unseren Hörern. Oder wir haben tolles Feedback von unseren Hörern bekommen. Und da wollte ich auch direkt was erzählen. Darf ich?
Na raus damit. Mensch, ich habe Entzug, also bitte.
Nee, weil wir erinnern uns ja, ich bin ja Guerilla Gardener quasi. Ich habe ja versucht, den Rhein schöner zu gestalten und habe da Bienenblumensamen ausgesät, was total super funktioniert hat, weil nach ungefähr 2 Wochen wird dort regelmäßig gemäht. Das heißt, alles, was da an Bienenblumen aufgegangen ist, ist sehr schnell auch wieder tot gemäht worden. Und jetzt hat uns aber die Sonja, eine Hörerin, hat uns einen Artikel geschickt und zwar in Schwerte, wo auch immer genau das ist. Irgendwo in NRW ist das, oder?
Auf jeden Fall in NRW, absolut.
Ja, okay. Aber ich weiß auch nicht genau, wo es ist. Egal, jedenfalls wurden da vom Straßenbauamt irgendwie oder Landesbetrieb Straßen NRW, wurden 80 Bäume gefällt. Das fanden die, heißen die Schwerter dann, die da wohnen?
Ja, das ist richtig.
Ja, okay. Mhm. Die Schwerter fanden das irgendwie total doof. Es gab viele Proteste. Und aber irgendwie ist nichts passiert. Und jetzt hat aber offensichtlich irgendjemand auf genau diesem Streifen, wo diese 80 Bäume standen, Sonnenblumensamen ausgestreut. Und der ganze Streifen ist jetzt voller riesiger, toller, schöner Sonnenblumen. Und ich finde es total großartig. Da ist ein Bild mit dabei. Mal gucken, ob ich das irgendwo, vielleicht finde ich einen Link, dass ich da irgendwas posten kann. Und das sieht jetzt einfach wieder viel schöner aus, als wenn da 80 tote Bäume liegen. Also ich muss sagen, es gibt offensichtlich erfolgreichere Guerilla-Gardener als mich.
Wobei man, als ich diese wunderbare Nachricht von Sonja auch gelesen habe, habe ich natürlich sofort gedacht, wann war Markus das letzte Mal in Schwerte?
Da ich noch nicht mal weiß, wo es liegt, offensichtlich sehr lange her.
Ein ganz billiger Betrugsversuch. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn Markus in Schwerte gewesen wäre, würden da jetzt Zucchini wachsen. Und zwar eine einzige, um die komplette Fläche zu bedecken. Weil du bist ja nicht nur Guerilla Gardener, wie man das heute so schön sagt. Also Menschen, die einfach irgendwo etwas hinsäen, sondern du bist ja auch noch sehr erfolgreich damit. Und kannst eigentlich langsam in den Export gehen, finde ich, mit deinen, ich denke mal, geschätzt vom Bild her, inzwischen halben Meter langen Zucchinis, die du erntest.
Absolut,
ne?
Also sie sind wirklich, es ist unfassbar, wirklich, weil ich meine, wir waren jetzt halt einfach 2,5 Wochen nicht da und Freundinnen von uns haben das Feld zwischendurch abgeerntet, hatten dann aber offensichtlich irgendwann auch keinen Bock mehr auf Zucchini, was ich sehr gut verstehen kann. Und haben dann irgendwie 2 dran gelassen. Und das sind jetzt einfach echt, die haben jetzt eine Größe. Das ist ja unfassbar. Zucchini ist ja, das ist ja unfassbar. Die, also ich könnte jetzt, wenn ich es aushöhle, ich könnte ein veganes Kanu daraus schnitzen, würde ich mal sagen. Das wäre also überhaupt kein Problem. Es ist unfassbar. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wohin damit. Ich kann keine Zucchini mehr sehen. Ich habe mittlerweile wirklich jede Verarbeitungsform gemacht. Ich möchte auch, ich versuche jetzt auch schon zu verhindern, dass da noch mehr nachwächst. Wirklich, ich stehe wie so eine Glucke über den Zucchini-Blüten und verscheuche die Bienen, weil ich mir denke, auch mit der Scheißbefruchterei. Es reicht jetzt. Ich kann keine Zucchini mehr sehen.
Wie viel habt ihr gepflanzt? Eine Pflanze, oder?
Wir haben eine Pflanze. Eine einzige verdammte Pflanze haben wir auf diesem Feld. Und weißt du, was das Lustige ist? Wir sind ja da auf so einem Gemeinschaftsacker. Und auf dem Feld neben uns haben die Leute 3 Pflanzen ausgesät, im Frühjahr irgendwann oder im Sommer oder wann auch immer man das gemacht hat. Und ich stand schon daneben aus unseren Erfahrungen der letzten Jahre und dachte mir nur so, ich weiß jemand, der im Juni keinen Bock mehr auf Zucchini hat. Und tatsächlich, die lernen noch weniger ab als wir, weil ich glaube, die haben einfach, die haben es total unterschätzt. 3 Zucchini-Pflanzen, damit kannst du, also da kannst du wirklich ein halbes Jahr lang nichts anderes als Zucchini essen.
Das ist so ein bisschen wie so dieses Brüder Grimm-Märchen mit dem heißen Brei. Ne? Du hast Bock auf heißen Brei, dann kocht die Suppe über und ab dann gibt's nur noch Zucchini.
Das hört nicht mehr auf. Also ich war wirklich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwelche Amulette und irgendwelche Anhänger und Broschen daraus schnitzen soll, weil ich kann's nicht mehr sehen. Ehrlich.
Also liebe Leute, wenn ihr nicht nur gute Geschichten habt und uns unter Erzähl mir was Gutes was mailen wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr Zucchini-Bedarf habt, meldet euch. Also Markus hat den ganz großen Absatz jetzt gestartet. Ihr könnt auf jeden Fall palettenweise Zucchini von ihm bekommen. Aus
Bitte
einer
sehr,
Pflanze, wohlgemerkt.
Ich leg dir einfach mal einfach mal so ein Ding vor die Tür. So, genau, was du damit anstellst. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, weil, weißt du, manche Leute glauben dann vielleicht, es ist wie bei den italienischen Mafia-Filmen, wo jemand einen Pferdekopf irgendwie ins Bett gelegt bekommt. Irgendwie. Deswegen traue ich mich schon nicht mehr, den Leuten jetzt einfach so eine Zucchini vor die Tür zu legen, weil es sieht auch aus wie ein Mordinstrument mittlerweile. Muss man.
Du müsstest natürlich mal googeln, die Symbolhaftigkeit von Zucchini. Das müssten wir natürlich noch herausfinden.
Lieber nicht.
Wofür
lieber
das
nicht.
Steht.
Du weißt doch, im Internet kommt dann garantiert nach 3 Sekunden was Versautes raus.
Da hast du natürlich recht. Ruckzuck ist da ein Bikini dabei. Ein Zucchini-Bikini, um einfach noch ein absurdes Bild zu schaffen. So, dann reiten wir mal weiter.
Ich würde auch sagen, wir reiten weiter und wir gehen einfach direkt mal wieder ins Thema. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen die Zeit genutzt und gute Nachrichten gesammelt, oder?
Ja, zumindest habe ich in dieser Woche bin ich über eine gestolpert, an der ich nicht vorbei konnte. Und du hast es wahrscheinlich auch gelesen, aber ich fand es einfach zu köstlich und es gehört in unserem Podcast, weil du ja auch sowieso sehr naturverbunden bist und meines Wissens nach der einzige Besitzer einer Disco-Vogelscheuche bist.
Das stimmt.
Du hast ja da diese Glitzer, Fummel, Tanzmaus auf deinem Feld
stehen. Entschuldigung, Ludmilla Kraschnikowska ist das. Gewinnerin des Eurovision Song Contest 1978.
Ein Foto deiner Vogelscheuche natürlich in die Shownotes, das gehört natürlich da rein. So, und dann habe ich gedacht, das, was die Ostseeinsel Pöhl in dieser Woche vermelden ließ, das muss für dich doch, also ich weiß nicht, hast du es mitgekriegt möglicherweise schon? Es geht um ein Bett im Kornfeld. Du weißt, was Menschen dort gerne machen. Und im Moment bietet es sich ja auch an, weil das Korn schön hoch steht.
Hoch. Ja.
Problem ist aber, dass es ziemlich gefährlich werden kann und deswegen hatten die jetzt eine Idee, um knickknack diese gefährliche Situation zu verhindern. Und zwar haben die an den Ortsrand von Pöhl, haben die diese, kennst du ja, diese aufgerollten Heuballen gestellt.
Ja.
Und aus diesen Heuballen, aus drei Stück, gucken so Paarfüße, also so Hose und Schuhe gucken da so raus und es sieht halt aus, als ob da ein Paar zugange wäre. Und der Rest steckt also vermeintlich im gerollten Heuballen und daneben steht dann ein Schild, der so ein bisschen auf die Gefahren auf die Gefahren aufmerksam macht und da steht dann: Seit letztem Sommer werden immer noch vermisst Friedbert und Ludo, Thies und Insa. Und es geht und es ist so ein absurdes Bild. Und es geht halt darum, dass es halt wirklich gefährlich ist, wenn die Mähdrescher kommen. Und je nach Ekstasezustand ist es wohl tatsächlich so, dass Leute das schon mal nicht hören, wenn da ein Mähdrescher kommt. Und deswegen machen die jetzt mit diesem total absurden Heuballen-Sexbild darauf aufmerksam. Und ich fand es einfach, also erstmal, ich hatte keine Ahnung, dass diese Gefahren wirklich so drohen. Und deswegen fand ich es schon mal eine gute Geschichte. Aber die Umsetzung ist natürlich sensationell. Und deswegen musste ich dir das hier mitbringen, diese Geschichte.
Jetzt mal ganz im Ernst. Wie verzweifelt muss man denn sein, dass man ins Kornfeld geht für Knickknack? Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch
der unbequemste Ort der Welt. Spontan, weißt du?
Spontan.
Wer geht permanent im Kornfeld spazieren, holt sich noch eine Ehre aus dem Nacken?
In Köln musst du dafür ja erstmal eine Strecke reisen, bis du in ein Kornfeld kommst. Irgendwie, vielleicht bin ich da einfach zu sehr großstädtisch geprägt, weil ich mir halt gerade dachte, da lernst du jemanden kennen, keine Ahnung, auf dem Ring oder auf der Schafenstraße und sagst dann, oh, mich überkommt's, los, wir fahren 20 Minuten am Ortsrand und mit der Bahn und
ich habe das aber ehrlich gesagt auch noch nie so richtig verstanden. Ich meine, auf einer Picknickwiese oder so, von mir aus. Aber das ist doch, das kratzt, das juckt, das ist doch
entsetzlich.
Aber es muss doch eine Gruppe von Menschen geben, die da sagen, hey, das ist das Coolste, was ich mir vorstellen kann. Sonst gäbe es dieses bescheuerte Lied ja auch nicht, weil sonst hätte ja nie einer gewusst, was er überhaupt meint.
Ich glaube wirklich, nur Jürgen Drews und sein Harem. mehr Menschen kommen nicht auf so eine Idee, weil das ist wirklich ganz, ganz dumm. Bei mir kommt ja noch dazu, ich habe ja Heuschnupfen.
Ja, überleg mal.
Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Es war ja früher tatsächlich so, dass meine Freunde mit mir immer sehr gern Verstecken im Weizenfeld gespielt haben. Weil sie immer wussten, wo es niest und raschelt, da ist der Bart. Und ich kam dann immer mit schlimm geschwollenen Augen aus diesem Weizenfeld wieder raus und war halt immer der als allererster erwischt wurde. Irgendwie.
Und du würdest den Mähdrescher auch nicht hören vor lauter Nieserei.
Vor lauter Niesen.
Und da müssen wir einen Heuballen nochmal aufstellen, der nochmal explizit für allergische Patienten, müssen wir uns auch noch dran kümmern.
Weißt du, was ich jetzt glaube? Ich glaube jetzt, vielleicht habe ich auch den Mähdrescher ein paar Mal nicht gehört. Das würde einiges bei mir erklären, muss ich sagen.
Zumindest die Frisur.
Na, jetzt wird's aber persönlich. Ne?
Aber jetzt mal ohne Quatsch. Außer Herrn Drews scheint es ja zumindest auch auf der Insel Pöhl noch Menschen zu geben, die da eine Vorliebe haben. Sonst wäre es nicht nötig gewesen, diese Heuballen aufzustellen. Würde ich jetzt mal behaupten. Es sei denn,
wenn ihr jugendfreie Geschichten habt, die ihr uns dazu schicken könnt, schickt sie uns bitte. Ich möchte bitte nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist aber, ich möchte wirklich wissen, ob das wirklich ernsthaft schon mal jemand erlebt hat. Weil ich glaub's nicht. Also, nee. Nee, das kratzt doch.
Das kratzt.
Ich bin raus da.
Ach, die Sauerteig-Susi wieder mit ihren Allergien. Bitte, dann erzähl du doch bitte jetzt deine gute Geschichte.
So, dann also eine große Stärke unseres Podcasts sind ja auch die Tiergeschichten natürlich.
Absolut.
Und da dachte ich mir, damit fange ich doch gleich wieder an. Wobei, es ist nicht eine Tiergeschichte in dem Sinne, aber es hat mit Tieren zu tun. Wir sind ja beides stolze Hundebesitzer. Und es gibt eine Neuigkeit für Hundebesitzer, die ich sehr clever fand. Und zwar eine App für gebrauchte Hundesachen. Das war auch ein Tipp von einer Zuhörerin. Vielen Dank, liebe Caroline. Die hat uns das geschickt. Und zwar ist das ein Paar aus Düsseldorf, Julia Willkomm und Stefan Gers. Die haben sich während Corona einen Dackel angeschafft. So. Und du weißt ja, wie das ist, wenn man seinen ersten Hund hat. Man kauft ja jeden Scheiß. und also für alle, die keinen Hund haben, es gibt unfassbar viel Scheiß für Hunde, den man kaufen kann. Und so vom ersten Hund denkt man sich, ja, das brauchen wir alles. Ja, ja, hier noch das dritte Geschirr und eins, das leuchtet und eins, das nicht leuchtet und noch 5 verschiedene Kuscheldecken und in jedem Zimmer muss ein Kissen liegen und so. So, und dann hat man irgendwann den Hund und merkt, verdammt, am liebsten spielt er dann doch mit Socken und liegt nur auf einem Kissen.
und liegt auf der Couch.
Oder auf der Couch, natürlich, genau. Und das haben wohl Julia und Stefan auch gemerkt und haben dann gedacht, man bräuchte sowas wie den Kleiderkreisel für Hunde. So, und dann haben die eine App entwickelt, Dogsmonaut heißt die, ich habe sie mir tatsächlich auch schon runtergeladen, und da können also Hundebesitzer Sachen reinstellen, die sie nicht mehr brauchen, weil der Hund rausgewachsen ist oder weil sich rausgestellt hat, brauchen wir doch nicht oder der Hund spielt nicht mit diesem Spielzeug. Und die haben 10 Monate lang daran entwickelt und da gibt's, ich habe tatsächlich schon mal reingeguckt, ne, also es gibt wirklich so Leinen in jeder Ausführung und Geschirr und so weiter und aber auch zum Beispiel handgeknüpfte Halsbänder und so weiter und auch eine rosafarbene Schwimmweste ist auch mit
drin. Natürlich.
Und da kann man sich also eintragen, kann sich ein Profil anlegen und kann selber reinstellen, wenn man irgendwas nicht mehr braucht, was der Hund hat, oder kann sich von jemand anderem was holen, was die nicht mehr brauchen. Fand ich eine super Idee.
Ich habe so viele schöne Ideen, was ich da reinstellen könnte. Weil ja, als bitte, Hundebesitzer, jetzt schieß mal los. Ja, man schafft ja nicht sich nur selbst Dinge an, sondern es ist ähnlich wie beim Kind. Man bekommt auch Dinge geschenkt, die man selbst nicht kaufen würde. Meist sind sie mit Geräusch verbunden. Oh Gott, und deswegen wir haben einen Quietschhuhn. Ich könnte, wenn es nicht eh schon aus Gummi wäre, würde ich es würgen müssen. Aber es ist die Hölle. Und erst letzte Woche hat mein Sohn, wir haben eine Schublade für, wir werfen es nicht weg, aber es soll auch der Hund bitte nicht rangehen. Da lebt auch dieses Quietschhuhn. Und unser Sohn hatte dann also die schöne Idee, es mal wieder rauszuholen. Und ich wollte mal so richtig durchhalten, ne, weil ich bin ja immer die so geräuschempfindlich ist zu Hause. Ja. Und dann habe ich sehr lange gar nichts gesagt und habe gedacht, ich quietsch das jetzt mal aus hier. Das halte ich aus. Und aber dann waren tatsächlich sowohl Mann und Kind auch derart genervt, dass ich es entsorgen durfte. Ich durfte es, ich möchte. Und in dem Fall muss ich sagen, da ist die gelbe Tonne der richtige Ort gewesen. Das hätte ich auch niemand anderem mehr zumuten möchten.
Auf irgendeiner Kölner Müllkippe quietscht jetzt traurig ein Gummihuhn vor sich hin und du bist schuld. So, es war, ich hoffe, damit so kannst du leben.
Schrecklich, ja.
Das weiß, muss man ja echt mal, also nicht Hundebesitzern muss man das vielleicht mal sagen, weil das ist ja immer total lieb gemeint. Es werden gerne Dinge geschenkt, die quietschen. Das Erste, was jeder vernünftige Hundebesitzer macht, wenn die Gäste dann wieder aus dem Haus sind, ist eine lange Schere zu nehmen und die Quietsche aus diesem Spielzeug rauszudrücken. Das habe ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe, weil das Spielzeug ist
selber machen. Das macht bei uns der Hund.
Ach echt, das geht von allein raus, oder was?
Ja, also Mila kaut da sehr, sehr zügig und freudig ist das kleine Quatsch, also nur beim Huhn hat es nicht geklappt, aber ansonsten ist das sehr schnell rausgekaut, das geht ganz gut.
Nee, ich habe das immer rausgestochen und dann war es okay, weil dann hat man einfach ein ruhiges Spielzeug und das passt. Aber es gibt so dummen Scheiß für Hunde. Heute Morgen noch hat mir mein Mann hat mir erzählt, es gibt noch kleine Unterschiede.
Warte, ich muss mir die Stelle merken, damit ich es deinem Mann dann nachher vorspielen kann.
Oh Gott. Mein Mann hat mir heute Morgen noch erzählt, es gibt jetzt, weil ich bin wahnsinnig stolz, Benny hat jetzt das Apportieren gelernt. So, also er kann jetzt tatsächlich Dinge bringen und macht das mit großem Spaß. So, ich habe den Urlaub genutzt, wie du siehst. So, und jetzt, mein Mann hat ihm das Frisbee-Holen beigebracht. Und jetzt hat mir ja heute Morgen mein Mann erzählt, dass es jetzt eine Frisbee aus Rinderhaut gibt. Also da, wo es aus ja auch die Kauknochen werden ja auch aus Rinderhaut hergestellt. Und es gibt jetzt auch eine Frisbee aus Rinderhaut, wo ich mir dachte, wie bescheuert kann man denn sein? Weil die kann man genau einmal werfen, dann rennt der Hund dahin, holt die, legt sich irgendwo hin und kaut das Ding kaputt.
Ich wollte gerade sagen, da wird kein
Hund zurückbringen.
Das bleibt einfach vor Ort, es wird sich hingesetzt und das Ding wird aufgekaut und zwar genüsslich. Und am besten ist diese Frisbee-Scheibe sehr weit weggeflogen, damit du auch einen möglichst langen Weg hast zum Hund, um dir diesen Quatsch wiederzuholen.
Genau. Und ihm dann noch irgendwie 3 Stunden hinterher zu rennen, bis es auch wirklich ganz aufgekaut hat.
Aber die einmal Frisbee, was war es jetzt für ein?
Ganz schlechte Idee. Rinderhaut, aus Rinderhaut.
Rinderhaut.
Total schlechte Idee. War das denn bei euch, also ich meine, ihr hattet ja vorher schon eine Katze, oder?
Ja.
Bevor der Hund kam, genau. So, habt ihr trotzdem dann den ganzen Quatsch mitgemacht, als der Hund ins Haus kam, oder wart ihr schon ein bisschen abgehärtet?
Ich war ehrlich gesagt eher vom Kind abgehärtet.
Ah, okay.
Weil da ja auch schon jedes Knisterbuch und auch Highlight war mal so ein Ball, der nicht nur, also Vollplastik natürlich, sonst macht es ja keinen Sinn, der nicht nur alleine durchs Wohnzimmer rollte, sondern auch quasi nur aus so einzelnen Buzzern bestand. Und jedes Mal, wenn dieser Ball sich bewegte, wurde also ein anderer Buzzer gedrückt, batteriebetrieben natürlich alles und machte absurdeste Quietsch-, Hup-, Schreigeräusche. Und ich weiß nicht, welches Kind jemals mit diesem Ball zur Ruhe gekommen ist oder nicht danach einfach schreiend im Gitterbettchen lag. Ich weiß es nicht. Aber das waren schon so Kindererfahrungen, dass ich dachte, ach nee, es muss nicht alles quietschen. Und wir probieren erstmal ein Kissen aus. Und wir sind da doch recht diszipliniert. Und haben auch, ich habe auch nicht in jeder Farbe eine Leine und so weiter. Also es ist ganz
Ich gebe echt offen zu, beim ersten Hund, bei der Bärbel, haben wir auch noch jeden Quatsch mitgemacht irgendwie so. Und jetzt bei Benny, das ist, glaube ich, echt so ein bisschen wie beim zweiten Kind, weißt du, so beim ersten Hund denkst du irgendwie noch so, da denkst du doch so, oh ja, und auf jeden Fall die Decke aus Kamelhaar zum Kuscheln und sowas. Beim zweiten Hund denkst du irgendwie so, ach komm, wir haben noch ein bisschen Schmirgelpapier, da soll er sich zurechtrucken, irgendwie, das geht schon als Decke. Das ist echt, und auch so, was das Essen angeht, weißt du, ich meine, man wird echt, also ich meine, ich werde ja sowieso auf der Hundewiese schon schief angeschaut, weil mein Hund Trockenfutter bekommt, also du bist ja, ne, du bist ja der Ausgestoßene, ja, wenn du nicht selber zum Großmarkt fährst und den Pansen abkochst, dann bist du ja sowieso ein Rabenhärchen, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber ich denke mir einfach, weißt du, wenn ich nicht aufpasse, frisst mein Hund Schafscheiße und dann soll ich irgendwie zu Fressnapf fahren und ihm den Serrano-Kochen kaufen? Ich glaube nicht, ganz ehrlich. Also es tut mir leid, irgendwo ist auch mal Schluss.
Also bei uns heißt das Ganze ja Kacke-Praline, damit es weil es dann für mich nicht ganz so schlimm klingt, aber ansonsten das bin ich komplett bei dir. Und es ist auch tatsächlich schon, war auch eine Kindererfahrung, weil ich oft die einzige Mutter auf dem wohlgesitteten Spielplatz war, die nicht Apfelschnitze, Möhrensplitter und selbstgekochten Apfelsaft fürs Kind dabei hatte.
Da gab's mal eine Hallorenkugel, oder?
Noch nicht mal das. Und ich bin auch auf der Hundewiese, bin ich, glaube ich, die Einzige, die ohne Leckerchen dort entlang geht. Also andere Hunde wenden sich immer völlig enttäuscht von meiner Hose ab, weil da ist leider nur ein Schlüssel drin. Also es ist, ich kann da auch wenig bieten und deswegen, aber ich werde was für diese Plattform finden, weil ich finde es eine super Idee, um mal zu deiner ursprünglichen Geschichte
zurückzukommen. Dogsmonaut, schaust dir mal an.
Das finde ich super.
Ne? Aber jetzt bist du wieder dran. Idee. Du hast auch noch eine gute Geschichte.
Ich muss mich erst sortieren. Was könnte ich dir erzählen? Ich erzähle dir etwas, weil das du bist ja ein wahnsinnig höflicher Mensch, das weiß ich. Und ein pünktlicher und jemand, der so doch sehr respektiert den anderen. Und deswegen ist das ein Thema, was für dich auf jeden Fall auch gut ist. Und natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn es geht um soziale Achtsamkeit. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen hür. Aber letzten Endes heißt das eigentlich nichts anderes als geht es nicht nur um die Klassiker, mal die Tür aufzuhalten, aber vielleicht auch mal zur Seite zu gehen, nicht das letzte Stück Kuchen zu essen, wenn einer noch ein Appetitchen hat. Also einfach mal so ein bisschen rücksichtsvoll an andere zu denken, soziale Achtsamkeit. Und da ist mein Tipp in unserer heutigen Podcast-Folge, auf nach Japan, Österreich oder Mexiko. Denn nach einer Umfrage und einer Studie dazu ist dort die höchste soziale Achtsamkeit in diesen drei Ländern, Platz 1, 2 und 3 von 31 Ländern, die daraufhin untersucht wurden. Und es ging halt wirklich darum, man hat die Leute so getestet, kleine Entscheidungen zu treffen und eben dann zu gucken, geht es da jetzt nur um mich oder nehme ich Rücksicht auf jemand anders? Und da hat es Deutschland auf Platz 10 geschafft. Und weil das ja keine so gute
von
31.
Ah, okay, alles 31.
Also es ist noch okay, aber die gute Nachricht ist also nicht Deutschland, sondern die gute Nachricht ist, fahrt woanders hin und verbindet und sagt einfach, ey, ich musste nach Japan. Ich musste ja heutzutage auch immer rechtfertigen, warum du irgendwo hinfährst. Ich musste nach Japan, weil es dort soziale Achtsamkeit gibt. Das ist doch mal eine wunderbare Ausrede, um in Urlaub zu fahren.
Finde ich auch gut. Jetzt bin ich, könnte man soziale Achtsamkeit dann im Großen und Ganzen mit Höflichkeit übersetzen? Oder, also, ich meine, eigentlich ist doch Höflichkeit nichts anderes, als darauf zu achten, dass es auch dem anderen irgendwie gut geht, oder?
Ich glaube, dass damit aber auch so ein bisschen ein Gefühl dafür verknüpft sein muss. Also das ist nicht nur dieses, was man lernt, ne? Wenn jemand kommt, sagt man guten Tag, das ist ja auch höflich und auf Wiedersehen und der Mann hält der Frau, auch wenn das vielleicht schon auch ein bisschen veraltet ist, die Tür auf und so weiter. Sowas hat man ja irgendwann mal gelernt. Aber so eine Achtsamkeit ist auch eine Einstellungssache. Also das heißt, ich habe auch ein Gespür dafür. Tue ich dem anderen jetzt was Gutes? Ist das, also merke ich überhaupt, dass der vielleicht auch den Keks noch haben wollte, den ich mir gerade greifen wollte? Das ist ja so ein Gespür. Und das Interessante ist, dass die bei dieser Untersuchung rausgefunden haben und bei der Abfrage der Menschen, dass das wohl auch verknüpft damit ist, dass man ein anderes Umweltbewusstsein hat. Das heißt also, Menschen, die sozial achtsamer sind, achten auch außerdem auf die Umwelt und pflegen das mehr, weil man das so als, hey, da leben wir alle und das ist alles Mitmenschen und das ist wohl in der Art, damit umzugehen, verknüpft. Das fand ich auch ganz spannend, dass das da noch rausgekommen ist.
Macht aber irgendwie Sinn natürlich, weil wenn du möchtest, dass es anderen Menschen gut geht, dann versuchst du ja auch die Welt, in der sie leben, nicht zu versauen.
Genau.
Tatsächlich. Also das kann ich schon echt gut nachvollziehen. Ich bin jetzt echt so ein bisschen am Überlegen, weil also tatsächlich würde ich sagen, also dass ich nicht der unhöflichste Mensch der Welt bin. So. Und tatsächlich ist es mir wichtig, dass es den Menschen um mich herum irgendwie auch ganz gut geht, würde ich jetzt einfach so behaupten. Aber
wenn es um den letzten Keks geht.
Ja, natürlich. Du hast es genau erfasst. Da bin ich ganz schrecklich. Ich hab ja neulich von meinem Hunger-Tinnitus erzählt. Und es ist einfach so, wenn ich Essen vor der Nase habe, vergesse ich alles. Und ich schäme mich jedes Mal dafür, weil selbst wenn wir Gäste haben und es liegt einfach noch ein Chip in der Schale, ich kann dir sagen, wer den isst. Das bin natürlich ich.
Also wirklich?
Ja, leider. Ganz schlimm. Und ich schäme mich jedes Mal danach, weil ich mir denke so, vielleicht wollte den ja noch ein Gast haben irgendwie, aber ich denke mir so, ja, aber andererseits habe ich riesen Bock auf diesen Chip, so.
Also, aber da würden wir wunderbar zusammenpassen, weil ich würde nie den letzten Chip, das letzte Stück Schokolade nehmen oder so in der Runde, würde ich nie. Und wenn du das dann immer machst, dann bin ich ganz sicher, es kommt auf jeden Fall weg.
Liegen.
Es bleibt nichts liegen.
Ich schwöre dir, wenn du mich einlädst, es bleibt nichts liegen. Das kann ich schon, ich habe ja auch über, ich glaube, das habe ich mir echt damals von meinem ersten Hund, von der Bärbel abgeschaut. Ich habe überhaupt kein Sättigungsgefühl. Es ist einfach, wenn da Essen steht,
du bist ein Labrador.
Ja, ich bin ein Labrador-Beagle-Mix quasi als Mensch.
Ja, dir fehlt dieses Sättigungs-Gen.
Total, ich habe das überhaupt nicht. Und ich sag's ja auch offen, ich treibe ja nur Sport, damit ich danach noch viel mehr essen kann. Aus keinem anderen Grund. Ich habe überhaupt kein Sättigungsgefühl. Und wenn da Süßigkeiten oder wenn da Chips stehen oder Schokolade, dann esse ich das.
Aber vielleicht ist das Geheimnis dieser ganzen Umfrage, dass ich sozial achtsam dir das letzte Stück überlasse und du sehr umweltfreundlich es auch isst. Und so bleibt nichts übrig.
Das stimmt.
Und so ergibt das ja alles wieder einen Sinn.
Das hast du mir wunderbar schön geredet, liebe Susan.
Also das nächste Mal, wenn du wieder mal das letzte Stück nimmst, denkst du an mich und fühlst dich gut dabei.
Das ist doch schön. Ich habe auch noch eine Geschichte.
Raus damit.
Und zwar, dann bleiben wir doch gleich beim Sport, weil es gab diese Woche eine tolle Meldung, wie ich fand, von einem Extremsportler in Deutschland, der von St. Peter-Ording nach Helgoland geschwommen ist, als erster Mensch überhaupt. Und ich muss echt sagen, ich habe das Video gesehen, ich glaube bei der Tagesschau auf Instagram. André Wirsig oder Wirsig heißt der Mann und ist also Extremsportler und Extremschwimmer und schwimmt gerne mal absurde Strecken. 49 Jahre ist er alt und er ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ist er gestartet und dann schlappe 18 Stunden am Stück geschwommen. Unfassbar. Von St. Peter-Ording nach Helgoland, 50 Kilometer Strecke. Begleitet wurde er nur von einem Kajak und einem Börteboot, was auch immer das ist. sinnvolle Hinweise bitte an Mail.
Irgendwas, was aus deiner Zucchini entstanden ist.
Richtig, ein Zucchini-Boot. und jetzt finde ich, also ich meine, der macht das regelmäßig, der kommt aus Paderborn. Und trainiert auch, wie bescheuert, unter anderem auf Mallorca. Und er hat, was steht hier? Er ist der erste deutsche Extremschwimmer, der nach eigener Aussage die 7 wichtigsten Meeresengen der Welt durchschwommen hat. Unter anderem also den Ärmelkanal und die Straße von Gibraltar. Also der Mann hat, glaube ich, wirklich definitiv positiv einen an der Waffel. Und jetzt hat er eben diese Strecke von St. Peter-Ording nach Helgoland zurückgelegt. Und was ich wirklich unfassbar da fand, weil also spätestens da hätte ich aufgehört, er ist teilweise nur 500 Meter pro Stunde vorwärts gekommen. Pro Stunde. Stell dir mal vor, du schwimmst da im Wasser und merkst, du schwimmst rückwärts. Also es ist einfach, ich hätte sofort aufgehört. Ich habe ja überhaupt nicht dieses Wettbewerbsgehen, muss ich sagen. Also ich schwimme wahnsinnig gerne, aber sowas, da ziehe ich meinen Hut. Da habe ich nur Respekt davor.
Also ich muss ja sagen, ich hatte das Glück, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe.
Ach, hör
und
auf.
Zwar im Kölner Treff war er zu Gast.
Ach, und, wann denn jetzt gerade, oder was?
Ich glaube, letztes Jahr war er, glaube ich, bei uns oder vor anderthalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Und er hat ja auch ein Buch mit auch ganz tollen Bildern über seine Schwimmgeschichte, also genau über diese Kanäle, die er durchschwommen hat und so. Und das waren so unglaubliche Geschichten, wie der auch dafür trainiert hat. Der musste ja auch in so Kältebecken, weil so lange hältst du das ja gar nicht aus, in so Wasser zu schwimmen. Dann was mit der Haut passiert, das wird ja alles ganz, der muss zwischendurch eingeschmiert werden. Wie er sich ernährt auf diesen langen Schwimmphasen. Ja,
der kriegt da Proteinshakes gereicht während des
Schwimmens. Richtig, genau, während des Schwimmens kriegt er das da rein. Und auch ganz krasse Sachen, was er da erzählt, wenn er da in der Dunkelheit durchschwimmt. Weil ich meine, jeder, der da ein normales Verhältnis zu hat, weiß schon, so im Dunkeln schwimmen gehen ist eh schon ein bisschen komisch und dann aber so wirklich im Meer und so. Also der ist wirklich ein derart robuster, faszinierender Typ und das hat auch eine Familie, die das alles irgendwie mitträgt, dass er dann abends sagt, Schatz, guck du ruhig den Tatort, ich gehe mal fix ins Eisfass, weil ich muss mich mal wieder vorbereiten. Und solche Geschichte hat er, also es war wirklich sensationell. Also da musst du natürlich eine unglaubliche Leidenschaft für haben und musst auch sagen, da stelle ich was hinten an, weil es ist jetzt nicht so, als ob er danach irgendwie jedes Mal Millionär ist, wenn er aus dem Wasser steigt oder so. Nee. Also es ist echt eine Leidenschaft und ein beeindruckender Typ. Also wenn ihr die Chance habt, guckt euch das Buch mal an. Ich will da jetzt verdiene nicht am Verkauf, sondern einfach nur, es ist ein guter Typ. Guckt euch mal ein paar Bilder im Netz an und so. Also das ist wirklich eine echt spannende Geschichte, was der so gemacht hat.
Ich werde natürlich auch den Link zu diesem Video in unsere Shownotes reinpacken. Aber ich fand das wirklich so beeindruckend. Und übrigens, man sieht dabei auch mal wieder, dass wir eben nicht wissen, was wir uns vorher für Geschichten erzählen wollen. Das ist ja ein bisschen das Prinzip unseres lustigen Podcasts. Weil ich wusste wirklich nicht, dass du den schon getroffen hast. Ich habe wirklich zum ersten Mal von dem gehört. Und ich wirklich am meisten fasziniert einfach mich die Frage, was treibt so jemanden an? Weil ich das überhaupt nicht habe. Ich habe keinerlei Wettbewerbsgehen. Ich finde alles, wo man irgendwie möglichst schnell irgendwo sein muss, finde ich schon ganz fürchterlich. Ich könnte stundenlang und tagelang vor mich hinwandern. Aber sobald es heißt, du musst an einem Tag so und so viel Kilometer zurückgelegt haben, bin ich raus aus der Nummer. Kann ich alles überhaupt nicht. Tatsächlich. Aber er kann das offensichtlich. Und jetzt, wenn ich mich nicht extrem täusche, der hatte ja noch nicht mal einen Neoprenanzug an. Also ich habe ihn irgendwie da nur im nackten Oberkörper gesehen und dachte mir, da stimmt doch irgendwas nicht.
Das, so schwimmt er auch immer. Ich habe die Begründung vergessen, aber das ist tatsächlich sein, also es ist immer so und deswegen auch dieses Zeug, womit er noch eingerieben werden muss und so. Ich muss mich da nochmal genau informieren, was es war, aber ich weiß, dass im Grunde auch diese ganze Hautpflege ein großes Thema war während der ganzen Zeit und natürlich irgendwie die Wärme da drin zu halten. Ja, also wirklich.
Also wir waren ja im Urlaub in Slowenien an der Soča, was ein wunderschöner Fluss ist, der aber leider nur 11 Grad Wassertemperatur hat. Mhm. Und also ich bin darin geschwommen, aber ich würde mal sagen, nicht so lang.
Was, mit dem dicken Zeh oder bist du da wirklich reingegangen?
Ich bin wirklich rein. Also wir sind tatsächlich drin geschwommen. Ich habe ja jede Art von Wassersport da drauf gemacht. Wir waren Kajak und Rafting und aber eben, wir sind auch geschwommen. Aber da bist du halt wirklich, also 30 Sekunden drin und fühlst dich schon richtig toll. So. Und Wahnsinn. Aber jetzt mal ganz im Ernst, was hat denn die Nordsee momentan oder der Ärmelkanal für eine Temperatur im Moment? Ich habe keine Ahnung, aber so,
also ich glaube auch da draußen, auch sein, da kannst, wollte ich gerade sagen, da kannst du ja nicht von der Küstentemperatur ausgehen. Also ich würde auch 12 Grad ist sicherlich da eine gute Sommertemperatur oder so.
Ja, gruselig. Oh Gott. Also ich ziehe meinen Hut, ich werde mir auf jeden Fall mal dieses Buch angucken, weil der Typ, das fand ich doch, ich möchte wissen, was so jemanden antreibt. Ich find's unglaublich. Wir sagen
Glückwunsch. Wir machen, absolut. Das ist echt ein guter Typ. Wir machen ja am Schluss eigentlich in unserer Runde, was ist das Beste oder das Schönste in dieser Woche, netteste Geschichte und so weiter. Ich habe einfach mir noch eine Tiersache mitgebracht, weil ich auch noch gar kein Tier heute hatte. Und es geht in diesem Fall um Affen, die mich in ihrer Art auf Dinge zu reagieren doch sehr entlasten, muss ich sagen. Und auch alle anderen Menschen, die jemals eine sehr wichtige Aufgabe vor sich hatten und vielleicht einen gewissen Druck gespürt haben. Stellen wir uns einen Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft vor zum Beispiel. Ja. Man kennt das. Eigentlich trifft man immer, aber da geht's dann eben daneben. Und das haben jetzt Forscher an der Uni in Pittsburgh untersucht und haben festgestellt, das ist ein Verhalten, was Rhesusaffen genauso zeigen. Und das finde ich total entlastend, dass es einfach, glaube ich, so eine sie nennen es ein grundlegendes Verhalten offensichtlich in der Natur ist. Und zwar haben die das so gemacht, dass die halt immer eine Aufgabe erledigen mussten. Die haben dafür trainiert und zwar eine relativ schwierige Aufgabe und dann konnten die sehr gut. Aber wenn man die Belohnung dafür erhöht hat, wenn es mehr, vielleicht Bananen oder was auch immer dann die Belohnung da war, wenn es dafür mehr gab, dann sind die Affen unsicher geworden.
Ach, wie lustig.
Unter Druck geraten, zögerlich und haben es dann zum Teil auch nicht geschafft. Ist das nicht sensationell?
Das ist ja lustig. Das ist ja, dann bin ich ja ein Rhesusaffe. Das ist genau
natürlich.
Meine Welt. Ohne Witz. Also ohne Witz, ich bin am besten, wenn es einfach um nichts geht. Und am besten auch noch, wenn irgendwie was total schief läuft irgendwie. Da laufe ich echt zur Hochform auf. Aber sobald es irgendwie heißt, du musst jetzt das innerhalb von diesen 3 Sekunden schaffen und dann kriegst du dieses riesige Preisgeld, da bin ich raus. Das kann ich alles über. Ich bin ein Rhesusaffe.
Du bist ein Rhesusaffe, siehst du? Und ich glaube, weil
Susi Rhesusäffchen, toll.
Und ich glaube, weil viele Menschen das kennen, dass man in so Situationen gerät, fand ich das einfach ein total entlastend. Hey, das ist total, ich wollte gerade sagen menschlich, aber nein, es ist äffisch und damit ja irgendwie auch menschlich und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das einem passiert und man muss auch nicht immer sofort an sich zweifeln, dass man Druck nicht standhält oder so. Die Wissenschaftler sagen, das ist ein grundlegendes Verhalten, also sind wir alle beruhigt.
Toll. Wir sind alle normal. Ich habe auch noch eine tolle Geschichte. Ach so, übrigens, bevor wir es vergessen, ihr könnt uns natürlich überall abonnieren und uns was Nettes schreiben an mail@erzählmirwasgutes.de und einen Kommentar bei Apple Podcasts und Sterne verteilen bei Apple Podcasts, da freuen wir uns immer. Und meine Lieblingsgeschichte der Woche, ich bin ja nicht nur der große Zucchini-Ernter, nein, ich kam nach Hause und die Physalis ist reif.
Und bei dir ist das kein Synonym für irgendetwas, nee, sondern du meinst es.
Einfach, ich meine tatsächlich, die Physalis ist reif, sonst nix. Nein, ich habe im März diesen Jahres habe ich Physalis-Samen in die Erde gedrückt und auf meine Fensterbank gestellt. Und das sind ja wirklich die kleinsten Samenkörner der Welt. Also sie sind echt noch kleiner als Erdbeersamen. Und ich dachte mir so, naja, mal gucken, was das wird. Und dann sind die so ein bisschen auf meiner Fensterbank vor sich hingekümmert und dann hatte ich irgendwann so 10 Zentimeter hohe Pflänzchen und dachte mir, weißt du was, ich setze jetzt auf den Balkon und entweder es wird was oder es wird halt nichts. Und jetzt kein Scheiß, die Dinger sind mittlerweile 2 Meter hoch, hängen voller Physalis. Und man braucht ein bisschen Geduld leider, weil vor Ende August muss man da mit dem Ernten gar nicht anfangen. Aber ich kam nach Hause und tatsächlich konnte ich die erste Physalis ernten. Ich habe sie gestern gepflückt, ich habe es in meine Insta-Story gepackt und ich bin wahnsinnig stolz. Man isst sich ein bisschen hungrig daran, muss ich zugeben. Weil also, ich sag jetzt mal, also 4 konnte ich jetzt schon ernten. Das reicht noch nicht richtig, um einen fränkischen Magen zu beruhigen, aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Also ich muss feststellen, auch am Ende dieser Podcast-Folge wieder, in meinem nächsten Leben möchte ich eine Pflanze bei Markus Barth werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo besser gedeihen könnte, in Superlative wüsstest, schießen könnte.
Wenn du wüsstest, wie viele ich heimlich entsorge, damit es keiner mitkriegt, die liegen dann neben deinem quietschenden Gummihuhn auf einer Kölner Mülldeponie. Also überleg dir das lieber nochmal.
Ich denke drüber nach, aber es ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, die Physalis in deinem Garten zu werden. Und damit können wir diese Folge 24, die wirklich wieder viele Eskalationsstufen hatte, glaube ich, schließen,
gedacht.
Oder? Es war total schön. Ich weiß gar nicht, wo dieser ganze Blödsinn in den letzten 3 Wochen hingegangen ist, als du nicht bei mir warst.
Ich auch nicht. Der hat sich einfach aufgestaut und jetzt muss er wieder raus. Und nächste Woche machen wir genau dasselbe in Folge 25. Und ich freue mich drauf.
Juhu! Bye.